Das Hoffnungsfest Pro Christ 2021 ist zwar offiziell vorbei, aber ich möchte doch kurz anknüpfen an das Thema der Hoffnung. Ihr habt in der letzten Woche viel von Hoffnung gehört. Einmal, und ich habe es nochmal aufgeschrieben, ob ich keins vergesse, Hoffnung, weil ich überrascht werde, Hoffnung, weil ich wichtig bin, Hoffnung, weil ich frei werde, Hoffnung, weil ich aufgerichtet werde, Hoffnung, weil ich angenommen bin, Hoffnung, weil ich ewig leben darf, Hoffnung, weil ich erwartet werde. Und heute habe ich dann meinen Predigtext, meine Überschrift darauf angepasst: Hoffnung, die mein Leben formt. Und wir werden uns ähnlich wie euer Wochenvers von Epheser, aber wir werden ein Kapitel weitergehen zu Epheser 4 und werden dort uns anschauen, was es bedeutet, dass Hoffnung unser Leben formt. Die Kapitel 1 bis 3 in Epheser geben uns ein Fundament, was nochmal ganz klar sagt, dass Gott vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt hat. Es war Gott, der Vater, der den Sohn auf die Erde geschickt hat, damit jeder, der allein an Jesus glaubt und ihm seine Sünden bekennt, ewiges Leben hat. Es war Gott, der Heilige Geist, der uns unsere Sünde gezeigt hat und uns zur Buße gebracht hat. Es war der Vater, der uns den Heiligen Geist bei unserer Errettung gegeben hat, der uns mit ihm verbindet, der uns mit ihm versiegelt und uns auch verändert. Und dann ab Kapitel 4 geht Paulus in einen neuen Abschnitt ein, nachdem er das Fundament gelegt hat, sagte: Wie sollen wir das jetzt umsetzen in unserem Leben? Paulus bringt uns nahe, was es bedeutet, wenn man Christ ist. Einmal, dass man nicht alleine gestellt ist, sondern dass Gott einem eine Gemeinde gegeben hat und in der Gemeinde Pastoren, dass man in der Gemeinde dient und dass man das auslebt, was man ist, aber dann auch wächst und mehr so wird, wie Gott es will. Also wenn du heute hier bist und sagst, ich bin ein Kind Gottes und habe die Sicherheit, dass Jesus mein Retter ist und dass er mir meine Sünden vergeben hat, dass du eine Hoffnung hast, dass du in den Himmel kommst, dann ist die Frage, warum bist du eigentlich noch hier? Also was machst du hier? Wenn du sagst, okay, ich weiß, wo ich enden werde, und zwar bei Gott, warum sind wir dann noch hier? Und diese Frage sollte uns immer wieder beschäftigen. Ich glaube, wir sind hier, um für Gott zu leben, denn er hat uns durch die Errettung überhaupt befähigt, für ihn zu leben. Und jetzt sollen wir für ihn leben und wir sollen anderen dienen. Und wir sollen anderen von ihm erzählen. Wenn wir Christen sind, dann sollen wir unser ganzes Leben auf Gott ausrichten, weil wir Kinder der Hoffnung sind. Aber zeigt sich diese Hoffnung in meinem Leben wirklich? Und das ist, was wir heute anschauen wollen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ermutige ich euch, Epheser 4 aufzuschlagen, Epheser Kapitel 4, und ich lese vor ab Vers 17, Kapitel 4, ab Vers 17 bis 32. Und da heißt es: Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben und jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr? So sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Beten wir zusammen. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort und dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast in einer Sprache, die wir verstehen. Ich danke dir für die Hoffnung, die du uns gibst in Christus Jesus. Dass du uns gesagt hast, dass wir ewiges Leben haben können, wenn Jesus unser Erretter ist. Und jetzt mit der Frage, was machen wir denn noch hier, hast du uns nicht nur einfach alleine gelassen, sondern du hast uns befähigt und du hast uns Menschen gegeben, die uns ermutigen können. Du hast uns Menschen gegeben, die wir ermutigen können, dass wir einander erbauen können, bis wir hinwachsen zu der vollen Reife und dann bei dir sind. Welch wunderbare Botschaft wir doch haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du all die Gedanken wegnimmst, die uns ablenken, und dass wir unseren ganzen Fokus auf dich richten. Herr, öffne unser Herz für dein Wort, dass jeder, der heute hier ist, weiß, wo er die Ewigkeit verbringen wird, ob er diese Hoffnung hat, und wenn er sie hat, dass er sie auch auslebt, dass andere diese Hoffnung sehen und auch erleben dürfen. Im Namen so bete ich. Amen. Ich habe die Predigt in zwei Punkte aufgeteilt. Der erste Punkt ist, ermutige andere. Und der zweite Punkt ist ähnlich, es ist, erbaue andere. Ermutige andere und erbaue andere. Im ersten Punkt zeigt uns Paulus nochmal auf, was wir nicht tun sollen. Er sagt das ziemlich klar. Wenn du ein Christ bist, dann hast du den alten Menschen abgelegt und mit dem alten Menschen auch all diese schlechten Sachen. Aber indem du ihn abgelegt hast, hast du den neuen angezogen und jetzt sollst du dich auch so verhalten. Deswegen fängt er an mit Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, oder wenn ihr seid zornig, aber sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er dem Bedürftigen geben kann. Kein schlechtes Wort soll aus seinem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Also was sollen wir tun, indem wir andere ermutigen? Aber das Erste ist, wir sollen nichts Schlechtes sagen. Das ist ziemlich einfach, oder? Aber interessanterweise kommt das immer wieder vor in unserem Leben und es kommt immer wieder vor in der Bibel. Es kommt immer wieder vor, dass wir dieses Problem haben, dass wir unseren Mund nicht halten können. Also ich habe das Problem öfters. Ich habe jemandem letztens gesagt, es gibt unterschiedliche Charaktere. Es gibt die Leute, die dreimal überlegen und dann was sagen. Und dann gibt es Leute, die was sagen und dann dreimal überlegen, wie sie es jetzt hat. Ausbaden können. Und ich bin eher in der zweiten Kategorie. Ich sage schnell was. Deswegen sagt Paulus, sag nichts Schlechtes. Und interessant, wie er das dann aufteilt. Einmal lüge nicht. Was ist eigentlich Lüge? Und wenn man das genau betrachtet, ist alle Unwahrheit ist Lüge. Und Gott hasst Lüge. Wir sollen Wahrheit sprechen. Gott ist Wahrheit. Jedes Mal, wenn wir das betrachten, verstehen wir, welchen Charakter Gott hat und haben wir diesen Charakter? Oft ist es, wenn wir lügen oder wenn wir etwas Falsches sagen, dass wir versuchen, besser dazustehen oder wir wollen jemanden nicht verletzen. Aber die Frage, die man sich dann auch stellen sollte, ist, was ist, wenn die andere Person es rausfindet? Habe ich den dann wirklich nicht verletzt? Ein guter Tipp in der Sache ist, alles, was du sagst, soll wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du sagen. Das ist für Ehen wichtig, aber das ist für uns als Christen sehr wichtig. Denn nicht alles, was wahr ist, soll ich unbedingt sagen. Das Essen war jetzt schlecht, oh, ich sage lieber nichts. Aber wenn ich sage, ja, das war gut und es war schlecht, mach das nicht. Paulus sagt, lüge nicht. Lüge nicht, sondern sag die Wahrheit. Aber er geht weiter. Er sagt, sei zornig und sündige nicht. Er sagt, es ist ein Befehl, nicht nur, du sollst nicht zornig sein, sondern er sagt, sei zornig, aber sündige nicht. Und für uns ist es sehr schwer. Für uns ist es sehr schwer zu sehen, wie jemand zornig sein kann, aber nicht sündigen kann. Oder wie jemand nicht einfach seinen Willen durchsetzen kann. Weil wir müssen verstehen, auf was wir zornig sein sollen. Und in dem ganzen Kontext geht es darum, dass wir das Schlechte ablegen sollen und das Gute anziehen sollen. Hasse die Sünde, sei zornig auf Sünde. Und ich glaube, so oft fallen wir in Sünde hinein, weil wir die Sünde nicht hassen, so wie Gott sie hasst. Weil wir nicht zornig sind auf Sünde. Wir sind sehr schnell zornig auf Menschen. Oh Mensch, die treiben mich zur Weißglut. Und das kommt schnell. Aber Gott sagt, nicht sei zornig auf Menschen, sei zornig auf Sünde. Du sollst Menschen lieben. Und wir sollen nicht durch unseren Zorn in Sünde geraten. Wir müssen vorsichtig sein. Paulus geht weiter und er sagt, stehle nicht, sondern arbeite und gib. Das Interessante ist, wenn wir sagen würden, ja, was ist das Gegenteil von stehlen? Oft würden die Leute sagen, ja, nicht stehlen, ist ja klar. Im Deutschen gibt es immer die Un, also es gibt vergeben und dann unvergeben. Es gibt immer die Verneinung, aber beim Stehlen geht das nicht. Unstehlen, das passt nicht. Also was sagt Paulus? Anstatt zu stehlen, sollen wir arbeiten und geben. Also nicht nur nicht stehlen, sondern wir sollen was erarbeiten und dann etwas Gutes damit tun und geben. Wayne Barber, ein Pastor, hat gesagt, wenn wir Verstand, Geist und Körper benutzen, um Sünde zu begehen, machen wir uns des Stehlens schuldig. Wir nehmen das, was Gott gehört, und verwenden es für unsere eigenen egoistischen Wünsche. Wenn wir gerettet sind, müssen wir uns ändern. Und dann geht Paulus noch einmal auf die Wortwahl zurück. Interessant. Nachdem er gesagt hat, du sollst nicht lügen, dann sagt er, kein schlechtes Wort. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Und was ist jetzt schon schlecht? Ich weiß, als Sophia, sie ist jetzt 10, als sie im Kindergarten war, kam sie mal nach Hause und hat gesagt, die haben was Schlechtes im Kindergarten gesagt. Ich so, oh, was haben die gesagt? Ja, ein ganz schlechtes Wort. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, Papa. Ich so, okay, was war es denn? Blöd. Ich habe mich so gefreut. Also wenn das der Standard für schlecht ist und alles weitere schlecht wäre und man das dann nicht sagen würde, ist ja super. Es ändert sich mit der Zeit, aber in dem Moment fand ich das wirklich, wirklich toll. Aber die Bibel sagt uns viel mehr als nur schlecht. Also wenn die Bibel sagt, nichts Schlechtes, dann heißt es im Psalm 5, Vers 10, denn in eurem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab, in ihren Zungen heucheln sie. Im Psalm 52, Vers 4 heißt es, deine Zunge trachtet nach Schaden, wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. In Römer 3, Vers 14, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Kolosser 3, Vers 8, jetzt aber leg auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen für jeden unnützes Wort. Und im Psalm 141, Vers 3, als Antwort darauf, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Ich glaube, Psalm 141, Vers 3 sollte der Vers für so viele von uns sein. Nicht weil ich sage, dass ihr Schlechtes redet. Nicht, weil ich sage, dass ich die ganze Zeit Schlechtes rede. Sondern ein Wunsch dafür, dass Gott das bewahrt und behütet, was aus meinem Mund rauskommt. Denn wir alle wissen, das, was wir sagen, verletzt oft viel mehr als das, was wir mit unseren Fäusten tun könnten. Wunden können heilen, aber die Wunden, die innen sind, die sind sehr schwer zu heilen. Wenn wir sagen, Jesus Christus ist das Wort, und das heißt, dass wir mit unseren Worten vorsichtig sein sollen? Es ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Vielleicht könnten wir sagen, denk nach, bevor du was tust, und denk zweimal nach, bevor du redest. Aber Paulus bleibt nicht nur im Negativen. Und wir wollen auch nicht im Negativen bleiben, sondern er sagt, sag was Gutes. Vers 29. Ich lese es nochmal vor. Da heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Immer wieder höre ich von Menschen, ja, aber der hat es nicht verdient. Also ist ja schön, ich könnte ihm was Gutes sagen, aber er hat es nicht verdient. Also so wie der sich verhalten hat, nee. Und wisst ihr, was die Ironie der ganzen Sache ist? Paulus sagt, deswegen, weil er es nicht verdient hat, sag was Gutes. Deswegen müssen wir es hören. Und deswegen sollen wir Gnade bringen. Paulus sagt, damit es den Hörern Gnade bringt, und Gnade ist unverdient. Wenn die Person meine guten Worte verdient hätte, dann wäre es ja keine Gnade. Also ich kann ja schnell was Gutes zu jemandem sagen, der nett zu mir ist. Aber ich zeige meinen wahren Charakter, wie es ist, wenn jemand böse mit mir ist. Kolosser 4, Vers 6, da heißt es, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. In Hiob 4, Vers 4, deine Worte haben den Strauchelnden aufgerichtet und wankende Knie hast du gekräftigt. Welch wunderbare Botschaft, dass unsere Worte jemanden erbauen können, wenn er geschwächt ist, wenn er niedergeschlagen ist, wenn es ihm nicht gut geht. Sprüche 12, Vers 18, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert, aber die Zunge der Weisen ist heilsam. Wie wertvoll ist ein gutes Wort aus unserem Mund? Manchmal denken wir, ja, aber ich kann ja nicht viel machen. Oder es gibt Leute, die dann vielleicht sogar schon Rentner sind und sagen, ja, was kann ich jetzt noch machen? Wir vergessen oft die wichtigen Sachen, die so oft wegfallen. Das Wichtigste ist das Gebet. Ich kann für jemanden beten, ohne es ihm zu sagen. Aber wie wertvoll ist es, wenn ich für jemanden bete und es ihm sage, hey, ich habe für dich gebetet. Hey, ich habe gehört, du bist krank, ich habe für dich gebetet. Hey, ich habe gehört, du gehst gerade durch eine harte Zeit durch, ich habe für dich gebetet. Oder ein Wort Gottes weitergeben. Oft versuchen wir, irgendwelche positiven Sprüche zu finden, aber das ist von Menschen. Schau in Gottes Wort rein und er wird Heilung schenken. Aber das alles geht natürlich nur, wenn das Wort Christi in uns reichlich wohnt, so wie es in Kolosser 3, Vers 16 ist. Wenn es in deinem Leben keinen Unterschied gibt, dann besteht die Möglichkeit, dass es auch in deiner Natur, in deinem Herzen keinen Unterschied gibt. So hat es MacArthur formuliert und ich finde das ganz gut. Wenn mein Leben das nicht zeugt, was ich sage, in meinem Herzen geschehen ist, dann ist die Frage, ist es wirklich geschehen? Denn wenn Gott uns einen lebendigen Glauben gibt, warum ist er nicht lebendig? Der zweite Punkt in unserem Text heute, nach ermutige andere, dann sagt Paulus, erbaue andere. In der Hoffnung zu leben, in der Hoffnung, dass wir eine ewige Zeit beim Vater sein werden, dass wir frei von Sünde sein werden, dass nichts uns mehr binden wird. Wenn wir diese Hoffnung haben, wie gehen wir dann mit Situationen um uns herum? Wie gehen wir mit Menschen um uns herum? Einmal das, was wir sagen, aber dann geht er weiter und er geht noch ein bisschen darauf ein, dass wir einander erbauen sollen. Aber wie können wir das tun? Vers 31, da heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also wie vorher auch, sag nichts Schlechtes, jetzt weg mit dem Schlechten. Alles, was weder Gott ehrt noch andere erbaut, kann und soll weg. Also Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Gott will das nicht. Gott will nicht, dass wir uns damit identifizieren. Ich habe mit jemandem mal gesprochen, der hat gesagt, ja, was macht einen wahren Mann aus? Und wie würden wir einen wahren Mann beschreiben? Stark und wirklich, der das Sagen hat. Aber wenn wir uns Jesus Christus anschauen, wie wird er beschrieben? Also Jesus, der die Welt geschaffen hat. Jesus, der sich erniedrigt hat, um auf diese Erde zu kommen, um am Kreuz zu sterben. Der, der alles in der Hand hält. Er wird als sanftmütig beschrieben. Er wird als geduldig beschrieben. Er wird als liebevoll beschrieben. Passt das mit der Beschreibung zusammen? Und passt das mit unserem Leben zusammen? Sind wir so liebevoll? Du bist doch jetzt ein Kind Gottes. Wenn Jesus Christus dein Retter ist, dann bist du ein Kind Gottes. Also, die Bitterkeit, hau sie weg. Was kann so schlimm sein, dass du verbittert bist? Was kann so sein, dass du noch zornig bist? Schütze dich vor Zorn, Wut, denn das führt zu Bitterkeit. Das Schreien, lass es sein. Es hört sich so einfach an, oder? Ja, aber du weißt ja nicht, in welcher Situation ich bin. Und Paulus weiß nicht, in welcher Situation du bist und in welcher wir sind. Aber das Interessante ist, Paulus war in einer Situation, in der es ihm noch schlechter ging. Paulus war im Gefängnis. Er wurde geschlagen. Und er sagt, alle Wut und Zorn und Bitterkeit und Geschrei soll weggetan werden aus eurem Leben. Warum? Weil uns das alles festhält. Weil uns das alles immer wieder runterzieht und wegzieht von Gott. Ich habe letztens ein Beispiel gehört und ich fand das ganz interessant. Es war nicht von einer christlichen Perspektive, aber das passt super zu einer christlichen Perspektive. Und zwar, wenn du ein Glas Wasser in der Hand hältst, also schwer ist ja so ein Glas Wasser nicht, aber je länger du es hältst, umso schwerer wird's. Also die Aussage ist in und an sich vollkommen falsch. Das Glas wird nicht schwerer, oder? Aber ich glaube, jeder von uns weiß, das Glas wird schwerer. Warum? Weil der Arm schwächer wird. Und irgendwann ist dann der Arm ganz taub. Und wir kriegen einen Krampf. Und wir können vielleicht das Glas nicht mehr halten. Das Glas hat niemals an Gewicht verloren. Aber genauso ist es auch mit Sünde bei uns. Eine Sünde, die können wir halten. Aber je länger wir daran festhalten, umso schwerer wird es. Und dann fragen wir uns oft, wo ist Gott? Lass los. Das Ablegen von dem einen muss aber in Verbindung sein mit dem Annehmen von dem anderen. Deswegen her mit dem Guten. Und deswegen sagt Paulus, sei gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ist das, was einen ausmacht? Ist das, wenn uns jemand sieht und wir sagen, hey, wir haben eine Hoffnung. Ich möchte dir erzählen von dem Jesus, von dem ich gehört habe, der meine Sünden vergeben hat und dieser Jesus kann auch dir vergeben. Und wenn die Person sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, so wie du bist, möchte ich nicht sein. Ein Missionar hat mal Mahatma Gandhi gefragt, was könnte man machen in Indien, damit die Leute ein bisschen offener für das Evangelium, ein bisschen offener für Jesus sind? Und die Antwort von Mahatma Gandhi war, die sollen anfangen, sich auch so zu verhalten. Autsch. Wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass Gott uns trägt, jetzt trägt. Aber auch eine Hoffnung, dass wir, wenn wir sterben, dass wir bei ihm sind. Warum? Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, dann hast du diese Hoffnung. Und jetzt soll sich diese Hoffnung zeigen. Denn warum bist du sonst hier? Also sei freundlich. Und es geht hier nicht um eine charakterliche Nettigkeit, sondern um eine wirkliche Freude. Man kann natürlich freundlich scheinen, aber das nicht sein. Ein Lächeln ist gut, aber wenn das mit einem ekligen Herzen verbunden ist, dann ist es nicht schön. Aber wenn du ein freundliches und ein fröhliches Herz hast, dann wird das auch sich zeigen. Und wir müssten jetzt lernen, seit 1,5 Jahren, nicht nur mit unserem Mund zu lächeln, sondern auch mit unseren Augen zu lächeln. Denn ich habe keine Ahnung, ob ihr gerade lächelt oder ob ihr gerade mir die Zunge rausstreckt. Aber interessanterweise, die Augen kommunizieren oft viel mehr. Und wir haben gelernt, oder wir lernen immer noch, wie wir damit umgehen. Aber es ist in unserem Herzen, fängt es an. Denn wir können die Mimiken nur eine kurze Zeit lang halten, wenn es nicht wahr ist. Paulus sagt weiter, sei freundlich, sei barmherzig. Barmherzigkeit ist so eine Sache. Und wir sehen wieder, wie konträr das ist zum Zorn und zur Wut und zur Bitterkeit. Du kannst nicht barmherzig, vergebend und freundlich sein, wenn du bitter bist. Es geht nicht. Also das geht gar nicht. Deswegen sollen wir barmherzig sein, Mitleid zeigen, einfühlsam sein. Er sagt weiter in Vers 32, vergebt einander. Und nur damit wir keine Ausreden finden, sagt Paulus weiter, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Oh Mensch, ich würde es lieber anders machen. Ich würde es lieber so machen, wie ich das möchte. Aber das Konzept der Vergebung ist bei Christen oft nicht da. Wir vergessen das so schnell. Aber das ist nichts Neues. Es ist nichts Neues. Immer wieder sieht man das in der Bibel. Deswegen schreibt es Paulus. Deswegen werden wir daran erinnert. Im Vater unser, der eine betet es gerne, der andere betet es vielleicht nicht so gerne, aber ein wichtiger Passus ist da drin und oft überlesen wir das so schnell. Und zwar, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also das Vater unser ist für Gläubige. Deswegen heißt es unser Vater, mein Vater. Ich kann das nicht beten, wenn Jesus nicht mein Erlöser ist. Dann ist Gott nicht mein Vater. Also das ist geschrieben für Gläubige. Und dann heißt es aber, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber wieso? Ja, weil unser tägliches Leben ist immer wieder mit Sünde behangen. Nicht, weil wir unser Heil dann durch verlieren, aber unsere Beziehung mit Gott leidet drunter. Aber wenn wir das wirklich so beten und wirklich so meinen, also ich kann euch sagen, ich hoffe das nicht. Ich hoffe nicht, dass Gott mich genauso behandelt, wie ich andere behandle. Denn ich bin nicht immer gnädig. Ich bin nicht immer vergebend. Ich bin nicht immer liebevoll. Ich möchte, dass er so vergibt, wie er vergibt. Aber für uns ist es eine gute Erinnerung, dass wir einander vergeben sollen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sollen für Gott leben. Aber das können wir nur tun, wenn wir auch in Christus vergeben sind. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, geht immer wieder darauf zurück, wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast. Und die Frage ist, ist Jesus dein Retter? Die Tatsache allein, dass das Kreuz leer ist, bringt einen nicht in den Himmel. Das Wissen, dass das Kreuz leer ist, bringt einen nicht in den Himmel. Sondern, wie es Römer 10 sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, und mit unserem Mund bekennen, unserem Herzen glauben, dass Christus der Herr ist, dann werden wir gläubig, dann werden wir vergeben. Und dann können wir diese Hoffnung ausleben. Und wie? Indem wir andere ermutigen, indem wir andere erbauen. Aber es muss in unserem Leben anfangen. Wir können nicht dastehen und das sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Ich muss das ja auch zeigen. Und wir können das machen, indem wir freundlich sind, liebevoll sind, gnädig, vergebend sind, dass kein schlechtes Wort aus unserem Mund kommt, dass wir nicht zornig auf andere Menschen sind, dass wir ein Leben führen, das andere ermutigt. Ein Leben, das geprägt ist von der Hoffnung, die wir haben, geformt ist mit der Hoffnung, die wir haben. Also wenn du heute hier sitzt und Jesus dein Retter ist, zeigt das sich in deinem Leben. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht dein Retter ist, dann mach das heute fest. Mach es heute fest und lass Gott dein Leben verändern. Dass wenn du heute stirbst, dass du weißt, wo du sein wirst. Und wenn du in 50 Jahren stirbst, dass du weißt, wo du sein wirst, aber dass du auch weißt, warum du noch hier bist, damit andere davon hören und andere das sehen. Eine wunderbare Botschaft von Paulus an uns, und ich möchte im Gebet noch schließen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns nicht einfach hängen lässt, sondern du hast uns errettet in Jesus Christus, damit wir für dich leben, damit andere sehen, wie herrlich du bist. Aber das ist nicht immer einfach. Somit zeige du uns von deinem Wort, hilf uns, dass wir einander helfen, einander ermutigen, einander erbauen und dass du groß gemacht wirst. Im Namen so bete ich. Amen.